Morgen auch von meiner Seite. Schön, wieder da zu sein und bald wieder weg zu sein. Also nicht schön, aber da geht es wieder weiter. Heiß, ist euch auch so heiß, so schwer? Ich hoffe, nach der Predigt wird es nicht noch heißer und nicht noch schwerer. Ja, aber ich habe auch ein heißes Thema mitgebracht. Wenn ich einen Test schreibe an der Bibelschule im Neuen Testament, dann stelle ich oft die Frage zum Kanon, also was das Wort Kanon bedeutet. Wisst ihr, was das Wort Kanon bedeutet? Ja, genau, da geht es um die biblischen Bücher, die wir hier in der Bibel zusammengesammelt bekommen haben. Ich behaupte ganz fest, dass es genauso wie die Bibel inspiriert ist in jedem einzelnen Wort bis zum Jota, dass sie genauso inspiriert ist auch in den Büchern, die wir hier in der Bibel haben, und dass es einen Sinn macht vom ersten Buch bis Genesis bis zum letzten Buch der Offenbarung. Also das ist Kanon, aber vom Wort her selbst, habt ihr vielleicht schon mal gehört, was Kanon? Nein, Richtschnur, das Messlatte. Schilfrohr eigentlich kommt, das ist so ein Maßband, ja, Messband, und an dem gilt alles zu messen, eine Messschnur, und das hat was mit Autorität, mit Vorgabe, mit Gottes Vorgabe für Lehre und Leben zu tun. Und ich denke, in bibeltreuen Gemeinden ist das nichts Neues, und aber das ist gar nicht so selbstverständlich, dass die Bibel die Autorität ist in unserer heutigen Zeit, dass die Bibel aktuell ist und auch, jetzt sage ich mal, nicht nur allgemein, sondern auch in bibeltreuen Gemeinden ist es gar nicht so selbstverständlich. Ich war sehr, sehr überrascht nach dem letzten Predigtdienst, dass eine Frau zu mir kam und sagte, und ich dachte, ich bin eine sehr bibeltreuen Gemeinde, ja. Da kam eine Frau auf mich zu und sagte, ja, da gibt es anscheinend einige, die behaupten, dass die Evangelisten nicht so gebildet waren und dass die Evangelien nicht so viel zählen wie die anderen Schriften in der Bibel. Die waren halt nicht so klug, die Galiläer. Konnten dann, ich bin da schier aus allen Wolken gefallen. Ja, ich dachte, ich bin bei den Bibeltreuen. Gibt es anscheinend auch ein paar so Exoten. Aber ist es wirklich so? Wir leben in einer Zeit, in der die Bibel nicht mehr diese Aktualität hat. Und das in einer Zeit, wo aber auch die Menschen, die die Bibel doch schätzen und als Wort Gottes akzeptieren, die dann sagen, aber ich verstehe nicht alles, manchmal gar nichts, und sie spricht nicht mehr zu mir. Immer wieder erfahre ich das auch in der Seelsorge, dass Menschen zu mir sagen, ich kenne die Bibel, die wachsen damit auf, aber ich verstehe sie nicht, sie spricht nicht mehr zu mir. Ich kenne die Texte, aber die reden nicht zu ihnen persönlich. Ja. Ich bin auf eine Zeitung gestoßen. Ich möchte euch das bisschen, dieses Dilemma, kurz mal vor Augen. Eine Zeitschrift, die heißt Faszination Bibel. Ist neulich rausgekommen, von Theologen und Professoren rausgegeben, mit diesem Anliegen, die Bibel wieder interessanter zu machen. Einfach in einer Zeit, wo die nicht mehr aktuell ist und niemand gerne mehr die Bibel liest und zwar Gottesdienste feiern und alles, aber die Bibel steht einfach nicht mehr im Mittelpunkt, weil sie ja nicht mehr aktuell ist, nicht mehr zeitkonform und so weiter, nichts mit dem Leben so zu tun hat. Und das habe ich wirklich von einem jungen Mann gehört. Ich fragte ihn, ich habe mehrere Jugendliche gefragt, ob sie glauben, dass das Wort Gottes, dass die Bibel Wort Gottes ist. Und er sagte, ja, glaubt er schon, aber er glaube nicht, dass sie relevant ist für ihn, für sein Leben jetzt. Ja. Also das ist schon Gottes Wort, aber die ist nicht relevant. Hat nichts mit dem Leben hier zu tun. Mit solchen Aussagen bin ich konfrontiert, und man merkt das, man weiß das. Und wie gesagt, da gibt es so eine Zeitschrift. Und ich lese euch mal so ein Zitat vor oder mehrere Zitate. Und zwar unter Überschrift endlich vernünftige Texte. Endlich vernünftige Texte. Also endlich wird die Bibel lebendig. Davor werden ganz viele verschiedene Übersetzungen, Alternativübersetzungen vorgestellt, die auch für Jugendsprache, wie jetzt von Thomas vorgelesen, die ja uns die Bibel dann näher bringen wollen. Und dann wollen sie zeigen, dass auch die Bibel auch für Politiker und für Persönlichkeiten und für Reporter und für Journalisten auch relevant und interessant ist, und wollen damit so ein Stück weit werben. Und so zitieren sie einige Prominente, und ich möchte euch das vorlesen. Die zitieren einige Prominente, was sie über die Bibel sagen, und somit wollen sie, wie ein Programmmanager, Werbung machen für die Bibel. Ich möchte euch vorlesen, ich sage euch, wer das ist, und ich möchte einfach euch bitten, mit mir mal darüber nachzudenken, ob ihr das gut oder nicht so gut findet. Ja? Das sagt eine berühmte Persönlichkeit. Ich sage gleich, wer es war. Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, in dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist. Sonst weiter nichts. Ihr geht aber damit um, als ob ein Stück bloß Literatur ist. Ich habe von der Formulierung merkt man schon, das kann kein Christ sein, weil er, wisst ihr, wer das war, der das gesagt hat? Mahatma Gandhi, ein indischer Freiheitskämpfer. Gut? Der hat nicht Unrecht. Das, immerhin ist er so Friedensnobelträger. Ist er, ich glaube, das sogar, oder? Ja. Also irgendwas Schlaues muss er gesagt haben und getan haben, damit er es kriegt. Ich zitiere euch noch eins. Die Rückbesinnung auf die Bibel öffnet ganz neue Wege in die Zukunft. Die Worte in dem Buch der Bibel, die überliefert sind, können uns gelassen, frei, erfinderisch machen, inmitten einer sich rapiden verändernden Welt. Also die Bibel als Orientierungshilfe in eine Welt, die keine Konstante hat, die sich permanent verändert. Das sagte Katrin Göring-Eckardt, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Klingt gut, gell? So würden Politiker es formulieren. Die können das. Die ist auch Theologin, denn sie ist nämlich die Präsidentin des Evangelischen Kirchentags in Dresden gewesen, 2011. Ja. Also jetzt. Ja. Klingt gut? Wenn ich so dumm frage, steht noch irgendein Haken dahinter. Ich möchte euch noch mal eins vorlesen. All diese wunderbaren Geschichten muss man einfach kennen. Wer sich darauf einlässt, findet Lebenshilfe pur. Wunderbare Geschichten. Nida Rüge, eine Journalistin, sagt es. Schöne Geschichten. Es gibt noch viel mehr, aber einfach aus Zeitgründen und aus der Schwüle hier. Kennt ihr Ben Becker? Der hat so eine Reihe gemacht, die Bibel gelesen. Ich habe die MP3s, das klingt toll. Allein die Stimme, also der ist so eine tolle Stimme mit Musikhintergrund und dann wird die Schöpfung vorgelesen. Ich habe Gänsehaut gekriegt, als ich das so zum ersten Mal gehört habe. Also richtig toll. Wenn man aber weiß, woher er kommt, wer er ist, was er glaubt, ist es sehr verwunderlich. Ja? Er sagt, ich bin in einem 68er Haushalt groß geworden. Also man kann ungefähr einordnen, was für eine Prägung er hatte, bin also links geprägt. Aber mich beschäftigen auch die großen Fragen, die in der Bibel gestellt werden, über den Menschen, seine Welt, das Zusammenleben. Das ist die Bibel. Das ist die Meinung unter anderem. Und ich habe euch ein paar so rausgepickt, ungefähr alle in diese Richtung. Und damit wirbt eine Zeitschrift Faszination Bibel, um die Bibel natürlich aktuell und wieder relevant zu machen. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten damit. Deswegen sage ich, es ist ein bisschen ein heißes Thema. Mir macht es keinen Spaß, immer so ein Rebell zu sein, immer dagegen, überhaupt nicht. Aber wenn ich diese Kommentare lese und vor allem mit der Intention, sie zu zitieren, und hier wird auch die Bundeskanzlerin zitiert und ganz viele, wenn ich euch frage, was fehlt? Jesus Christus. Kein einziger sagt etwas über das Leben Christus. Wie, wer das Leben bringt, warum, wozu die Bibel da ist. Wir haben heute, ich bin echt froh, wir haben einige Lieder gesungen, Jesus sei mein Zentrum und all diese Lieder, ja. Lebenshilfe pur. Thomas hat diesen Text zitiert, gelesen, die Schriftlesung. Ich nehme es nachher wieder weg. Ich möchte es auch aus einer anderen Übersetzung vorlesen. Jesus sagt zu den schriftgelehrten Pharisäern, ihr müsst euch vorstellen, zu der religiösen Schicht, zu den Theologen damaligen Zeit. Das heißt, heutige Theologen aus Tübingen, aus Marburg, wo auch immer die Hochburgen der Theologie. Menschen, die die Bibel kannten, besser als wir wahrscheinlich je sie so innerlich kennen würden. Und Jesus sagt zu ihnen, ihr irrt. Wie hast du das vorgelesen, Daffi? Oh Mann, gell? Oh Mann, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt. Und das ist noch nicht alles. Ihr kennt sie noch nicht und noch die Kraft Gottes. Müssen wir uns, bewusst machen, zu wem er das sagt. Zu Leuten, von denen wir meinen müssen, die kennen doch die Schrift. Jesus sagt, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt. Wie kommt Jesus zu seiner steilen Aussage? Wieso behauptet er, dass sie die Bibel nicht kennen? Dass sie ihre Bibel nicht kennen? Wie gesagt, das sind so Versuche, wo ich denke, in die gleiche Schiene eingeordnet werden, in die gleiche Zeit. Also in unserer Zeit, aber mit der gleichen Intention. Man meint, man kennt die Bibel, tolle Geschichten, und Jesus sagt, ihr kennt sie nicht. Viele Versuche sind gestartet und man sagt, wir verstehen die Bibel nicht, heute nicht. Unsere Sprache hat sich gewandelt und mit Sicherheit spielt die Sprache eine Rolle beim Verständnis, denn ohne Sprache kann ich ja nichts verstehen. Ja? Das ist natürlich klar. Aber wie viele Übersetzungen habt ihr zu Hause? Oder ich frage, wie viele Bibel, habt ihr eine Bibel zu Hause? Oh ja, wer hat mehr als eine? Alle? Mehr als eine Bibel? Habt ihr es in verschiedenen Übersetzungen zu Hause? Zumindest in zwei Sprachen wahrscheinlich, ja? Aber in verschiedenen Übersetzungen. Wir haben in dieser Zeit eine Überflutung an Übersetzungen, allein in deutscher Sprache. Da gibt es eine ganze Liste für jede Personengruppe, für jede Sprache, für jeden Dialekt, könnten wir sagen. Ja? Wir haben Bibel für Biker. Wir haben Bibel für Trucker. Wir haben Bibel für Fußballer. Wir haben Bibel für Frauen. Wir haben Bibel für Jugendliche. Wir haben Bibel für jedermann, damit sie die Bibel verstehen können. Und soweit gut. Freut mich vom ganzen Herzen, dass wir so viele Bibeln haben. Aber oft ist der Anlass, eine neue Übersetzung zu machen, ist ja der zu sagen, mit der, da komme ich nicht klar, da verstehe ich es nicht. Ich lese sie und... Also zumindest Deutsch können wir. Natürlich ist holprig und schwierig, Formulierungen und so, ja, und deswegen muss man das ja alles so ein bisschen glätten, muss man auch in eine Umgangssprache übersetzen, damit man es gut verstehen kann. Aber ich frage euch ganz, ganz ehrlich, seid ehrlich für euch selbst, müsst jetzt nicht so laut, wir sind zwar wenige heute, aber seid ehrlich für euch selbst. Ihr lest eine Stelle, ich sag mal in einer sehr schwer verständlichen Elberfelder oder Luther, ja, und sagt, und dann nimmt ihr eine andere Übersetzung, und dann liest ihn und sagt, jetzt verstehe ich es besser. Aber seid mal ehrlich, ist das dann so, versteht ihr das, was da drin steht, besser oder versteht ihr einfach den Satz besser? Es ist einfach jetzt besser formuliert. Von Gedankengang kann ich es mehr nachvollziehen. Aber erfahrt ihr Kraft dann auch, wenn ihr es besser versteht? Wenn ihr nichts gegen diese Übersetzung, ich bin froh über jede, ich will auf etwas hinaus und ich komme gleich auf den springenden Punkt. Aber wir meinen, dass wenn wir einfachere Übersetzungen haben, bessere Übersetzungen, wir die Bibel besser verstehen. Wenn wir sie besser kennen, dann verstehen wir die Bibel besser. Und ich sage nein. Denn wenn wir die Bibel nicht so lesen, wie sie gelesen werden will, egal in welcher Übersetzung, egal in welcher Sprache, wenn wir sie so nicht lesen, werden wir sie nicht verstehen. Und die Anklage Jesu gilt auch uns. Ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt. Und weil ihr die Schriften nicht kennt, erfahrt ihr auch nicht Kraft. Erfahrt ihr auch die Kraft Gottes nicht. Der Vorwurf Jesu an die damalige religiöse Welt gilt uns heute genauso. Wo lag ihr Problem? Wo lag das Problem der Schriftgelehrten und Pharisäer? Ich möchte fragen, wie lesen sie die Bibel? Wie haben sie gelesen? Übrigens, wie lesen wir heute die Bibel? Da schimpfen wir übrigens über die Pharisäer und die Schriftgelehrten und machen gerade Evangelikale den gleichen Fehler. Gerade Evangelikale, die Bibel so hochhalten. Wie haben die Schriftgelehrten und die Pharisäer die Bibel gelesen? Was suchten sie in ihr? Rechtfertigung für tun, sie suchten nach einer Anweisung, was sie tun und wie sie es tun. Sie suchten nach einer Bedienungsanleitung für ihr Leben. Jesus, was sollen wir tun? Wann darf man sich scheiden lassen, wann darf man sich nicht scheiden lassen? Darf man sich ohne Hände zu waschen essen oder nicht? Wieso pflücken deine Jünger die Ähren am Sabbat? Ja, weißt du nicht, was muss man am Sabbat machen? Wie viel Klopapierrollen darf man selber abreißen und wie viel... Ja, sie lasen die Bibel wie so als ein Handbuch, okay, was muss ich tun, was muss ich lassen? Und natürlich mit dem Ziel, mit dem guten Ziel, mit dem guten Vorhaben, so zu leben, so das alles zu tun und zu lassen, dass es Gott gefällt, oder? Paulus sagt im Römerbrief, Kapitel 10, schreibt er ihnen ein Zeugnis aus und sagt, ich gebe ein Zeugnis, dass sie Fleiß haben, die haben ernsthaft, die sind so dabei. Ich gebe ihnen ein Zeugnis, dass sie so intensiv daran arbeiten, aber die haben ein Problem dabei. Darf ich euch mal das kurz vorlesen? Römer 10. Römer 10, Vers 1. Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie ist zu Gott, dass sie gerettet werden. Da spricht er über die Juden. Denn ich gebe ihnen Zeugen, dass sie Eifer für Gott haben. Aber, und jetzt kommt das Aber, jetzt kommt das Problem, aber nicht mit der richtigen Erkenntnis. Aber nicht mit der rechten Erkenntnis. Sie haben Eifer. Wahrscheinlich weit mehr als jeder einzelne von uns hier. Aber nicht mit der rechten Erkenntnis. Warum? Denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Sie haben nicht begriffen, um was, um wen es in der Bibel geht. Sie haben gemeint, die kennen die Schriften durch und durch. Und glaub mir, sie waren echt fit. Ich weiß nicht, ob ich euch dieses Beispiel erzählt habe. Ich habe selber das in so einer ähnlichen Zeitschrift gelesen. Da wird berichtet, wie die schriftgelehrten Pharisäer so einen Sport daraus gemacht haben, die Bibel zu kennen. Habe ich es euch mal schon erzählt? Diejenigen, die nicht, erzähle ich es jetzt. Die anderen seid mir gnädig. Die ganz fitten, und die ganz Stolzen, die gezeigt haben, wie gut die die Schrift kennen. Und die haben sich auf einer Ebene unterhalten, wo der Rest von uns sagen würde, hey, Bahnhof. Ich meine, ein Beispiel. Zwei Rabbiner, zwei Schriftgelehrten kommen und reden über ein bestimmtes Thema. Ich sage mal jetzt als klassisch, zum Beispiel, die würden jetzt reden, dass Gott seinen Sohn zu uns in die Welt geschickt hat, um uns zu retten. Ja? Und der klassische Vers ist, Johannes, 3, 4, 16, das wissen wir. Das ist schon sehr gut, schon ein bisschen Rabbiner hier. Also Johannes 3, 4, 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. So. Aber das ist so einfach, das weiß ja jeder mittlerweile. Nicht abwertend gegen euch, ja. Aber das ist schon so ein Standardvers. Also treffen sich so zwei Rabbiner und wollen sich über diesen Vers unterhalten. Und die sagen, ja, weißt du, was Gott gesagt hat über die Rettung in Johannes 3, Vers 15? Also der zitiert einen Vers vorher. Und der weiß, um welches Thema geht, weiß ganz genau, dass in Johannes 3, Vers 15 gerade das nicht steht, sondern in Johannes 3, Vers 16. Und da ihm sozusagen eine Falle nicht, aber er zitiert einfach einen anderen Vers. Und der weiß, der meint aber Johannes 3, 16 und sagt, ja, ich weiß. Und er antwortet mit Johannes 3, Vers 17. Das heißt, die dabei sind und eigentlich denken, die wissen, um was es eigentlich geht, an Texten und Versen zitiert, wo die denken, da ist ja überhaupt kein Zusammenhang da. Sie reden über den gleichen Vers, reden aber so verschlüsselt sozusagen, so gebildet mit zitierenden Texte, um zu zeigen, wie gut sie die Bibel kennen. Von klein auf in denen unterwiesen, rezitiert, gehört immer wieder. Ihr Stolz. Hat Gott euch die Schrift gegeben? Habt ihr sie? Wir ja. Und dann diese Anklage. Ihr kennt sie nicht. Ihr versteht sie nicht. Wie oft, wenn ihr mal das Matthäus-Evangelium durchliest, ich bin jetzt so intensiv drauf gestoßen, ich bereite mich jetzt auf die Bibelfreizeit vor in Kroatien. In 3 Tagen fahren wir dahin. Und ich mache dort das Matthäus-Evangelium mit denen durch, zumindest ansatzweise. Und Wisst ihr, wie oft Jesus diese Anklage an die Schriftgelehrten und die Pharisäer sagt, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt? Oder wie oft er sagt, habt ihr denn nicht gelesen? Oder versteht ihr denn nicht? Oder wisst ihr nicht, was Mose geschrieben hat? Wie oft er sie fragt, kennt ihr denn nicht die Schrift? Immer und immer wieder. Und die kennen sie doch, oder? Als der Herodes die Weisen, die Schriftgelehrten zu sich, weil die Weisen kamen und nach dem König der Juden gefragt haben, Herodes, holt doch die Schriftgelehrten, die Pharisäer. Und sie fragen, wo soll er geboren werden? Was sagen die? Ah ja, so. Bethlehem, sofort. Die kennen die Schrift in Bethlehem, natürlich. Als Jesus sie fragt, Matthäus 22, ja, was sagt die, wer ist der Messias? Ah ja, der Sohn Davids. Das wissen die? Also rein so wissenstechnisch, ich will so Bibelkurs oder Quiz machen, die würden gewinnen. Wie viele Könige gab es, in welcher Reihenfolge und. All das, was wir so, all das würden sie wissen. Und wir würden sagen, wow, kennt er sich in der Bibel gut aus. Und Jesus macht ihnen den Vorwurf und sagt, ihr kennt die Schrift nicht, weil ihr kennt sie nicht. Weil, und jetzt schaut nur mal mit mir Johannes 5 mal an. Hier kriegen wir den Grund, warum sie die Schrift nicht kennen. In Johannes 5. Sagt Jesus eben zu den schriftgelehrten Pharisäern, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Klingt gut. Ihr erforscht, und das ist dieser Fleiß, die Schriften, weil ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Nochmal, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und liebe Geschwister, das ist eine steile Aussage, die ich treffe, aber ich sage sie bewusst. Wir lesen die Bibel heute als Evangelikale oft genauso. Wir lesen die Bibel so, wir wollen leben darin. Ich will leben, am besten gottgefälliges Leben, und jetzt schlage ich sie auf und gucke, wie soll ich es tun? Was soll ich tun? Was soll ich lassen? Wie mache ich das? Wie mache ich nicht? In gleicher Weise darf ich den Vorwurf an uns machen, und ich beziehe mich damit ein, wie die Schriftgelehrten, die Pharisäer. Wie verhalte ich mich? Was soll ich nicht? Wann? Wie ist es mit der Scheidung? Wie ist es mit nicht? Wie ist es? Ich war nochmal in einer Gemeinde, da standen vor der Kanzel stand so ein Tisch, so ein Wohnzimmertisch, und die Prediger und die Ältesten sitzen immer da. Das hat was mit Tradition zu tun. Die Ältesten sind vorne. Und da ist so ein Umbruch, und die jungen Generation, die hat diesen Tisch verbannt. Weil ich gesagt habe, wir wollen bei den Brüdern sitzen und Geschwistern und Schwestern und nicht als Elite, als die Klerus da vorne. Versteht ihr? Und da sind die Alten auf die Barrikade gegangen und gesagt, das darf nicht wahr sein. Unbiblisch, unheilig. Einer der Ältesten ist einer meiner Schüler, der sagt, was ich da für Angriffe gekriegt habe, das kannst du gar nicht glauben, der hat mir ein paar erzählt, ich war echt schockiert. Und dann meint man, beruft sich anscheinend auf die Schrift. Wo müssen die Ältesten sitzen? Wie müssen sie sich verhalten? Was müssen sie tragen? Was müssen die Frauen tragen? Was müssen sie nicht tragen? Wie viel Schmuck ist erlaubt? Wie viel nicht erlaubt? Wie viel Schminke? Wie viel keine Schminke? Kopftuch, kein Kopftuch. Ist das die Bibel? Ist sie dazu gegeben? Aber so lesen wir sie. Ein Lebensproblem und wir... Und dann entweder Trost oder kein Trost. Versteht ihr? Ich weiß, das ist sehr provokativ und ihr kennt ja meine Meinung darüber. Aber ich halte das oft so wie ein Orakel. Das ist das Gleiche, also über diese Horoskope und diese in den Zeitschriften, überall im Fernsehen, das ist ja Kartenlegen. Das ist ja Götzendienst. Ist auch. Aber das ist echt steil, ich weiß. Aber oft gehen wir mit der Bibel ähnlich um. Aber so ist sie nicht geschrieben worden. Das ist nicht der Geist der Bibel. Dazu ist sie nicht uns gegeben, dass wir mit ihr so umgehen. Wie gesagt, die schriftgelehrten Pharisäer haben sie so gebraucht, haben sie so gelesen, als eine Bedienungsanleitung. Und ich habe das immer wieder gehört, auch als Jugendlicher, dass die Bibel für uns eine Bedienungsanleitung fürs Leben. Wie meistere ich das Leben? Ich habe auch oft geglaubt, das klang auch gut und auch irgendwie richtig. Aber ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass es falsch ist, dass sie es nicht ist. Das ist die Bibel nicht. Ich sage jetzt euch, warum? Weil die Bibel ist nicht ein Buch, wie wir das Leben meistern. Die Bibel führt uns zum Leben hin. Und dieses Leben ist eine Person. Und diese Person ist Jesus Christus. Das Buch ist dazu da, mit einem Ziel, auf Christus hin, zum Christus hin. Ihr sucht nach dem Leben, wie ihr Leben meistert. Und ihr habt's nicht. Warum? Weil sie von mir zeugt. Sie redet von mir. Und deswegen, weil ihr aber noch einfach nach einem Leben sucht und nicht nach mir sucht, kommt ihr nicht zu mir. Kommt ihr nicht zu mir, habt ihr kein Leben. Man kann Leben haben. Man kann die Bibel nehmen als Maßstab, das, was gern die Welt macht, die nimmt gern die Bergpredigt und sagt, das ist doch ethisch ein und frei, oder? Also wenn wir so leben würden, dann würde die Welt funktionieren, richtig? Und das versuchen sie. Und es kann bis zu einem gewissen Grad auch funktionieren. Es geht. Ich habe von einem Autor, den ich sehr schätze, eigentlich kenne ich da nur ein Buch, aber das hat bei mir einiges bewirkt. Das klingt die Überschrift in der Kraft des Geistes. Klingt so charismatisch, gell? Aber ich bin so ein heimlicher Charismatiker. Das heißt Verkündigung mit Vollmacht. Da geht es um die Kraft in der Verkündigung. Und dieser Autor, er schreibt das sehr treffend, zitiert auch einige gute Autoritäten der Heiligen Schrift. Ich möchte euch ein, zwei Zitate vorlesen. Er schreibt: Die Evangelikalen müssen aufhören, in der Bibel inspiriertes Buch Tugenden zu sehen. Sie ist nicht in erster Linie ein von Gott eingehauchtes Handbuch, das uns erfolgreich durchs Leben lotsen will. Das ist sie nicht. Da stehe ich hinter dieser Aussage. Sondern sie ist ein Buch, dessen Anliegen es ist, der Menschheit ihre prekäre Lage kundzutun. Und Gottes Absicht, die Menschen durch seinen Sohn Jesus Christus zu retten. Das ist die Intention, die Botschaft, das Ziel dieses Buches. Und wer die Bibel so nicht liest, liest sie, also ich... Er liest, er wird auch einiges darin finden, aber er wird am Ziel vorbeigehen und Jesus würde sagen, und du kennst die nicht, obwohl wir die sehr gut kennen und auch viel danach leben würden. Er sagt weiter, die Bibel ist ein Bericht über die Erlösung des Volkes Gottes durch seinen Sohn Jesus Christus. Daher, und dann zitiert er einen anderen. Und hört mal zu, das ist von einigen hundert Jahren, hat ein guter Theologe gesagt. Wenn man in erster Linie nach einem Buch voller Geschichten sucht, das dazu da ist, eine moralische Lektion zu vermitteln, dann ist die Bibel vielleicht noch nicht einmal so gut wie die Fabeln von Aesop. Ist ein Philosoph. Also dann ist die Bibel nicht mal so gut. Gibt es bessere Literatur, die uns ethische, moralische Vorschriften auflisten als die Bibel. Alle Helden der Bibel repräsentieren nicht nur Glauben und Gehorsam, sondern ebenso Sündhaftigkeit, Ungehorsam, Halbherzigkeit und Stolz. Überheblichkeit, Hochmut, Sünde. Weit mehr da drin in der Bibel. Fall. Der eigentliche Held ist Gott, der trotz der menschlichen Sünde seiner Verheißung treu bleibt. Das ist die Botschaft. Nicht so müsst ihr leben und so gut müsst ihr sein, dann nehme ich euch an. Nein, so seid ihr, nämlich unfähig, ein Leben zu leben. Und ich nehme euch trotzdem an. Das ist die Botschaft der Bibel. Nein, moralische Unterweisung geht leicht ein. Das finde ich gut. Nein, sagt er, moralische Unterweisung geht leicht ein. Oh ja, seien wir doch ehrlich. Erziehen wir nicht unsere Kinder so? Ist es nicht so, dass viele sagen, ich kenne nicht Christen, die sind weit bessere Christen als ihr Christen? Kennt ihr das, ja? Schau mal, wie die sich dran halten. Guck mal, was für eine ethische Maßstäbe und Vorstellung die haben und wie konsequent sie leben. Die sind bessere Christen als ihr. Wie oft höre ich sowas? Und dann sage ich, dann haben wir nicht verstanden, um was es geht. Darum geht es ja gar nicht. Oder vielleicht geht es darum, dass wir eben nicht gut sind. Aber einen bestimmten ethischen Maßstab kann man sich antrainieren. Das geht. Das kann die Welt. Eine bestimmte moralische Einstellung. Das ist ja nach der Aufklärung Bildung. Wenn wir die Menschen bilden und sie erziehen, dann werden sie nie wieder in den Krieg ziehen und sich gegenseitig töten und Milliarden von Menschen. Versteht ihr? Wenn wir sie nur erziehen, intellektuell, wenn wir sie nur ihnen moralische und ethische Maßstäbe vermitteln, dann wird so eine Katastrophe nicht mehr passieren. Da gibt es keine Ehescheidung mehr, kein Raub, kein Diebstahl. Jeder wird einander respektieren. Gucken wir uns doch mal um. Ist es so? Klug wie noch nie, auf dem wissenschaftlichen Höhenflug. Und was macht der Mensch? Ist er fähig, so ein Leben zu leben? Nee, er zerstört sich selbst. Dieser Autor sagt weiter, beziehungsweise in diesem Zitat: Nein, moralische Unterweisung geht uns leicht ein. Aber das Evangelium steckt nicht von Natur in uns. Es muss uns vom Himmel offenbart werden. Die Bibel als Handbuch des Lebens oder als Antwort auf alle Fragen zu predigen, heißt sie, in ein völlig anderes Buch zu verwandeln. Das war für mich provokativ, als ich das erste Mal diesen Satz las. Ich habe mir das auch natürlich gelb angestrichen, für Fragezeichen ausrufen und denke, wow, das ist aber eine steile Aussage. Und dann begann ich damit zu ringen und zu kämpfen, nachzudenken. Die Bibel als ein Handbuch des Lebens oder Antwort auf alle Fragen zu predigen, heißt sie, als ein völlig anderes Buch zu verwandeln. Und ich lehne mich wieder ein bisschen weit aus dem Fenster, aber das sehe ich in der evangelikalen Welt. Ich sehe das bei so vielen Verkündigern, vor allem im Fernsehen, die genau so ein Evangelium predigen. Und das kommt sehr gut an. Das ist Lebenshilfe pur. Und da strömen die Leute und die kommen und suchen. Da wird mir geholfen. Da wird mir gesagt, wie ich mein Leben handhaben kann, wie ich mit meinen Krisen umgehen kann. Da wird mir praktische Tipps gegeben. Und das ist attraktiv, glaub mir. So gingen die Pharisäer an die Bibel heran. Doch an die Fragen, die sie Jesus stellten, sehen wir, dass sie allsam Banales verfolgten. Was passiert, wenn ein Mann sich scheiden lässt und wieder heiratet? Warum pflügen die Jünger Ehren am Sabbat? Wer hat gesündigt, dieser Mann oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Für die Pharisäer war die Schrift eine Quelle von Informationen über das Dilemma des Lebens. Sicherlich bietet die Schrift Gott bezogen, göttlich inspirierte Lebensweisheiten. Aber wenn das ihr Hauptziel wäre, dann wäre das Christentum eine Religion der Selbstverbesserung, indem man Vorbildern und Ermahnungen folgt, aber nicht eine Religion des Kreuzes. Die Bibel hat eine Botschaft. Oder die Bibel verstehen wir nur, wenn wir Christus in ihr suchen. Wir erfahren auch Kraft für unser Leben und wir bekommen auch nur Leben, ewiges Leben, wenn wir Christus darin suchen. Wenn wir die Bibel so nicht lesen, Christus darin zu entdecken, werden wir die Bedeutung nie erfahren. Und ich behaupte, das ist das Dilemma. Ich behaupte, es ist nicht das Dilemma einer schwer zu lesenden Elberfelder Übersetzung, auch nicht einer alten, veralteten Sprache des Luthers. Das ist meine Position. Als Bibelschullehrer vielleicht steil, ja. Aber vielleicht gerade deswegen. Ich glaube, das ist nicht der Grund, warum die Bibel heute nicht verstanden wird. Und ich glaube, dass es keine Lösung ist, immer wieder neue Übersetzungen zu bringen, die dann doch die Sprache einfacher machen, damit sie besser versteht. Das ist auch keine Lösung. Die Lösung ist, Christus wiederzusuchen. Und das ist, was nicht gemacht wird. Christus kommt in die Vergessenheit. Er ist nicht mehr, sei mein Zentrum, sei mein Licht, all das, was wir singen, ja? Wenn ich frage euch ehrlich, prüft, wenn ja, bin ich Gott dankbar. Wenn wir die Bibel aufschlagen, suchen wir Christus darin? Suchen wir ihn darin zu entdecken und in seinem Licht offenbart zu werden, geläutert, geprüft, ausgerichtet zu werden? In seinem Licht? Wollen wir ihn erkennen, wie Gott ihn offenbart? Oder wollen wir einfach praktische Anweisungen und Trost und Hilfe einfach für unser persönliches Leben haben? Ich könnte ein, zwei Beispiele und dann möchte ich euch das mal kurz anhand der Sprüche kurz zeigen. Habt ihr noch so viel Luft? Ich weiß, das ist sehr schlimm, aber ich mache es nicht so lang. Gerade anhand der Sprüche möchte ich euch zeigen, weil die doch so praktisch sind, oder? Wenn man so ein Buch der Sprüche auflegt, also mein Sohn, mach so und so und so und so nicht. Ja, das ist doch so Lebenshilfe pur, oder? Wer die Sprüche so liest, hat sie eigentlich nie verstanden. Ein Vers vorher und dann gehen wir da rein. Ein, zwei Verse vorher und dann gehe ich da mit euch kurz da rein, ganz kurz. Schaut mal in 2. Korinther, in 2. Korintherbrief. Ich muss es erstmal selber bei mir aufschlagen, dann kann ich euch sagen, genau die Stelle. 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 14. Da sagt Paulus, wie wir zum Beispiel die Bibel oder die damaligen Bibel der Schriftgelehrten, wie sie zu lesen ist. Schaut mal. Aber ihr Sinn ist verstockt worden. Das ist der Juden, der Israeliten, ja, die Schriften hatten. Aber ihr Sinn ist verstockt worden. Denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Vorlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt. Also das ist die Situation. Sie lesen das Alte Testament und das ist wie eine Decke. Die gleiche Decke wie Mose dann sich. Das ist das Bild, was Paulus hier gebraucht. Warum? Also das heißt, sie lesen, eigentlich können sie es verstehen, aber verstehen es trotzdem nicht. Sie kennen sie und kennen sie doch nicht, weil eine Decke ihnen ist. Warum? Um welche Decke geht es? Oder wie wird diese Decke weggenommen? Schaut mal, was Paulus sagt. Weil sie nur in Christus beseitigt wird. Diese Decke, die am Vorlesen des Alten Testaments, der damaligen Bibel, beseitigt wird. Also die Bibel verstehen wir, das Alte Testament verstehen wir nur recht, wenn wir sie in Jesus Christus lesen. Ohne Jesus Christus bleibt es ein Buch von moralischen, ethischen Geboten und Anweisungen, du sollst und du sollst nicht. Und die haben keine Kraft, uns Leben zu geben. Keine Kraft. Das Gesetz vermag es nicht, uns Leben zu geben. Im Gegenteil. Es stürzt uns die Verdammnis, weil wir es nicht halten können. Aber nur in Jesus Christus ist Heil. Ich möchte euch, also es gibt zahlreiche Stellen, ich habe mir alles hier zitiert, aufgeschrieben, zahlreichen Stellen in der Bibel, die uns sagen, dass alle die Propheten, all die Schreiber der Bibel ein Ziel hatten und das ist, Christus zu verkündigen, auf Christus zu weissagen, ihn zu predigen. Das ist die Botschaft. Also der Geist Gottes, der die Bibel inspiriert hat, hatte eine Intention, Christus uns vor Augen zu malen. Wenn wir die Bibel so nicht lesen, werden wir sie nicht verstehen, wie sie gelesen werden will. Als Beispiel, nur ganz kurz, in Sprüche. Sprüche 3, ich erwähne deswegen, weil gestern war die Hochzeit von der Christine Kiki Nickel. Das ist die Tochter vom Heinz Nickel. Die sind heute nicht da, weil sie bestimmt jetzt fleißig aufräumen und genauso schwitzen wie ich. Und die haben sich einen Predigtvers, so wie man so klassisch macht, für die Hochzeit, für ihr gemeinsames Leben, sucht man sich einen Bibelvers. Die Herausforderung vom Prediger ist immer, diesen Vers dann auf die Hochzeit zu beziehen. Weil das wird einfach, da gefällt man einem irgendwie, passt das wahrscheinlich mit dem Liebe oder irgendwas. Und dann super, nehmen wir uns für uns Leben. Das ist die Schwierigkeit. Und ich saß auf der Ersatzbank gestern. Das heißt, der Prediger, der gepredigt hat, seine Frau ist sozusagen in den letzten Stunden vor der Geburt und man wusste nicht, wenn dann das Kind kommt, dann muss die Trauung weitergehen, hat man mich gefragt, ob ich dann einspringen würde. Und dann saß ich, natürlich muss ich ein bisschen mich vorbereiten, könnte ja sein, ja. Da habe ich mich ein bisschen vorbereitet, diesen Text auch erarbeitet und das war natürlich schwierig für den anderen Prediger und für mich eine Herausforderung, weil ich habe mich vorbereitet, er hat sich vorbereitet und jetzt saß ich da und habe natürlich, ja. Auf jeden Fall habe ich mich mit diesem Text beschäftigt und Und ich las da und das klingt voll gut. Ihr kennt, ich lese es euch vor, Sprüche 3, 5 bis 6. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Bahn. Das klingt gut, gell? Ein toller Vers für ein gemeinsames Leben, für die Ehe. Natürlich, die Herausforderung ist es so, für die Ehe jetzt anzuwenden. Um wen geht's? Also wenn wir vom Alten Testament herkommen, vom Neuen Testament, und das Neue Testament sagt, Kolosser 2, Vers 3, ist das 3? In ihm, in Christus, sind verborgen alle Schätze, Weisheit und Erkenntnis. In ihm, er ist uns geworden zu Weisheit und zur Erkenntnis. Alle Propheten und Schreiber, alle weissagten auf Christus hin. Dann sage ich, dann geht es hier um Christus. Und hier geht es nicht auf Verstand jetzt über Bord werfen und einfach naiv auf Gott vertrauen. So wird das Leben gelingen. So wird es funktionieren. Kein Leid, keine Schmerzen. Was sagen wir den anderen, die wir auch auf Gott vertrauen und trotzdem Niederlagen erfahren? Stimmt das Wort denn nicht? Vertraue auf den Herrn von deinem ganzen Herzen. Wenn man ein bisschen vorher, ein bisschen nachher liest, ich möchte ganz, wer hat die Sprüche geschrieben? Salomo, ja, so geht man davon aus. Und dann heißt es, es beginnt so, mein Sohn, meine Weisung, vergiss nicht, Weisung, das ist die Tora, meine Tora, meine Anweisung, die Bibel, vergiss nicht, und dein Gesetz, dein Herz bewahre meine Gebote. Wer spricht hier an wen? Was denkt ihr? Die Standard, also ich habe früher mal gedacht, hier spricht Salomo an seinen Sohn, gibt ihm Rat. Der weise Salomo hat so viel Weisheit ja von Gott bekommen, hat ja sie erbittet, und jetzt lehrt er weiter die nächste Generation. Ich denke, nein. Wer lehrt hier wen? Die Weisheit lehrt Salomo. Sie unterweist ihn. Er hat gesagt, ich will Weisheit von dir, Gott, und er bekommt sie. Er wird unterwiesen, das sind seine Sprüche. Nicht alles auf dem, darf ich so sagen, von Mr. Salomos gewachsen. Es ist die Weisheit Gottes, die er erbeten hat. Lesen wir sie. Er hat um Weisheit gebetet, Gott offenbart ihm die Weisheit. Nun zeigt sich aber, was Salomo daraus gemacht hat. Übrigens, wer hat das letzte Wort im Salomo-Spruch, im Salomo-Buch? Ja, das klingt erstmal sehr merkwürdig, gell? Übrigens nicht der weise Salomo redet am Schluss, wird ihm die letzten Worte übergeben, weil das ist ja eine Sammlung, sondern die Mutter, die Frau, ist weiser als der Salomo. Und wer ist hier unterweist die Weisheit? Wer ist nochmal die Weisheit? Ich will es konkreter. Jesus Christus, in ihm. Er ist uns geworden zu Weisheit. Er ist die Weisheit. Und jetzt versucht mal, das mal so zu lesen. Mein Sohn, meine Weisung vergesst nicht. Und geht hin und lehrt sie zu halten, was ich euch geboten habe. Ja? Und dein Herz bewahre meine Gebote. Denn Länge der Tage, der Jahre des Lebens und Friedens mehren sie dir. Um welches Leben geht's hier? Um welchen Frieden geht's hier? Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Jetzt mit Christus wird es noch herrlicher. Binde sie an deinen Hals wie Schmuck. Schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Das heißt, äußerlich und innerlich soll diese Gnade sichtbar sein. Und finde Gunst und feine Klugheit in den Augen Gottes. Und in den Menschen, wo liegt die Klugheit, was ist klug? Die Bibel in- und auswendig zu kennen, alle Gebote und noch mehr zu machen und danach zu leben, ist das klug? Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand, auf dich selbst, sondern auf all deinen Wegen erkenne, wen? Christus. Wen erkenne? Wenn du auf all deinen Wegen Christus suchst, ihn erkennst, dann gelingt dein Leben, das ewige Leben. Um meine These zu stützen, ganz kurz, wenn ihr in Sprüche 8 aufschlagt, dann werdet ihr sehen, wer diese Weisheit ist. Das sagt uns Salomo nämlich in den Sprüchen. Ich lese euch nur ein paar Verse und ich mache Schluss. Ich merke auch, die Luft ist sehr, sehr schlecht. Schaut mal, Kapitel 8, Vers 14. Ich bin die Einsicht, mein ist die Stärke. Das sagt die Weisheit jetzt, die personifizierte Weisheit. Ich liebe, die mich lieben und die mich suchen, finden mich. Und bei mir klickt sofort, ich hoffe bei euch auch, was sagt Jesus? Vers 17 oder Vers 20. Auf dem Pfad der Gerechtigkeit gehe ich, mitten auf dem Steigen des Rechts. Wer ist die Gerechtigkeit? Wer bringt sie? Wer geht da voran den Weg der Gerechtigkeit? Vers 22. Und jetzt, hört mal, wenn man das liest und das nicht sieht, dann weiß ich auch nicht. Der Herr hat mich geschaffen. Das spricht jetzt die Weisheit, die Salomo unterwiesen hat. Der Herr hat mich geschaffen. Als Anfang seines Weges, als erster seiner Werke von jeher. Von Ewigkeit her war ich eingesetzt, von Anfang an, von den Anfängen der Erde. Als es noch keine Fluten gab, wurde ich geboren. Als es noch keine Quellen waren, reich an Wasser. Ehe die Berge eingesenkt wurden, von den Hügeln war ich geboren. Als er noch nicht gemacht, die Erde und die Fluren, noch die Gesamtheit des Erdschollen des Festlandes, als er die Himmel festsetzte, war ich dabei. Als er sein Kreis abmaß über die Fläche der Tiefe, als er die Wolken droben befestigte, als er stark machte die Quellen der Tiefe, als er dem Meer seine Schranken setzte, damit das Wasser seinen Befehl nicht übertrat, als er die Grundfesten der Erde abmaß, da war ich Schoßkind bei ihm. Und war eine Wonne, Tag für Tag, spielend vor ihm allzeit. Herrlich, diese Beschreibung. Spielen auf den weiten Rund seiner Erde. Und ich hatte meine Wonne an den Menschenkindern. Das ist Christus, der Schöpfer. Durch ihn alles und zu ihm alles und für ihn alles geschaffen ist. Und schaut mal Vers 32. Nun denn, ihr Söhne, hört auf mich. Denn glücklich sind die, die meine Wege wahren. Hört auf Zucht und werdet weise. Lasst niemals fahren. Glücklich der Mensch, der auf mich hört. Der auf mich hört. Denn wer mich findet, hat Leben gefunden. Gefallen erlangt von dem Herrn. Wer mich aber verfehlt, tut sich selbst Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut. Vers 2, Kapitel 9. Vers 3. Sie hat ihre Mägde gesandt, lädt ein auf den Höhen der Stadt. Jesus sagt, er baut sein Reich und dann schickt er aus und sagt, sammelt in den Gassen, sammelt alle ein. Ich könnte weiterlesen und wir werden Christus, es geht um ihn. Sonst lese ich, und manchmal, gerade so das Alte Testament übrigens, das sagt, hat mir heute nichts zu sagen, kein Wunder. Das ist ja vor 4.000 Jahren her, hat für mich heute nichts zu sagen, kein Wunder. Wenn ich so die Bibel lese, dann werde ich zwar einzelne Stellen, die aktuell für mich sind, vielleicht finden. Und wenn ich kreativ genug bin, auch sie zu übertragen. Und dann staunen wir über Prediger oder wenn sagt, wow, wie kreativ ist und was ihm dazu alles einfällt. Versteht ihr? Oh, mir fällt aber nicht ein, wenn ich diesen Text lese. Ha. Sucht Christus darin. Sucht Christus und die Bibel beginnt an zu leben. Und nicht nur zu leben. In ihr, dann wird sie zu Kraft, denn er ist eure Kraft. Sucht Christus. Noch vieles habe ich euch zu sagen. Ich meine es wirklich so, dass ein Prediger sagte, das sagt man immer dann, wenn man nichts mehr zu sagen hat. Aber das ist mein Anliegen, das ist, was ich euch gerne mitgeben möchte. Wenn dieses Buch für euch tot geworden ist, wenn ihr zwar sagt, das ist Wort Gottes, aber es spricht nicht mehr zu mir, dann liegt es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit darin, dass wir sie falsch lesen. Und richtig lesen meine ich, Christus zu suchen. Sucht Christus und sie wird lebendig werden. Sie wird lebendig werden. Denn der Geist, wer hat dieses Buch geschrieben? Der Geist Gottes, richtig? Und weil er sie geschrieben hat, ist er derjenige, der sie uns auch offenbart. Wenn wir sie so verstehen wollen, wie er sie sich gedacht hat, müssen wir sie auch so lesen wollen wir. Wenn wir uns sagen, Heiliger Geist, öffne uns die Augen. Und er sagt dann, such Christus, dann zeige ich ihn dir. Und wir aber gern was anderes suchen, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn er dann nicht wirkt. Denn er wird mich verherrlichen, Johannes 16. Sucht Christus, liebe Geschwister. Sucht Christus in eurem Leben, sucht Christus in der Schrift und sie wird euch zu der Quelle des Lebens, zu einer Kraft. Amen. Ich schaue. Wir antworten in einem Lied. Jesus, Erlöse der Welt.